Jest Radio Jerevan.
Radio Jerevan.
Radio Jerevan of Radio Kors.
Radio Kors.
Intensify the treatment. I want to fit the rhythm of the sound and vision to the pattern of his brainwaves. I think it can make for a much deeper response.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Delphi.
0.
Delphi. Willkommen im Sommer und der Untersuchung eines Naturbegriffes, nämlich David Blackburns Eroberung der Natur, eine Kulturgeschichte der deutschen Landschaft, wie er es nennt. Das soll uns umtreiben in der kommenden Stunde hier bei Delphin auf Radio Jerevan. Und wir befinden uns in der Nachkriegszeit bzw. in der Wirtschaftswunderzeit und damit auch der Zeit des Aufstiegs der Ökologie. Eine von den Millionen, die Anfang 1945 nach Westen flohen, war Gräfin Marion Dönhoff, die zu Pferd vom Gut ihrer Familie in Ostpreußen aufgebrochen war. Die spätere hoch angesehene Herausgeberin der Wochenzeitschrift Die Zeit hatte keine Illusionen darüber, wo die Ursache der Katastrophe von 44-45 lag. Sie und ihr Kreis standen dem Nationalsozialismus mit Verachtung gegenüber. Ein enger Freund aus einer benachbarten ostpreußischen Familie, Heinrich Lehndorf, wurde für seine Beteiligung am Attentat des 20. Juli auf Hitler erschossen. Ihre sparsame, unsentimentale Schilderung der Flucht nach Westen erinnert daran, wie kleine NS-Funktionäre bis zum letzten Augenblick, als schließlich die Zivilverwaltung zusammenbrach, jede Vorbereitung für eine Abreise, die deutsches Leben hätte retten können, verhinderten.
Und dann begann der große Auszug aus dem gelobten Land der Heimat. Nicht wie zu Abrahams Zeiten mit der Verheißung in ein Land, das ich dir zeigen werde, sondern ohne Ziel und ohne Führung hinaus in die Nacht. Aus allen Dörfern, von allen Straßen kamen sie zusammen. Wagen, Pferde, Fußgänger mit Handwagen, Hunderte, Tausende, Hunderttausende. Unablässig strömen sie von Nord und Süd zur großen Ost-West-Straße und kriechen langsam dahin, Tag für Tag, als sei der Schritt des Pferdes das Maß der Stunde und aller Zeiten. Fremd sind die Flieger am Himmel, fremd das Donnern der Geschütze und fremd das Lärmen der Panzerketten, die an uns vorüberrasseln. Schritt für Schritt geht es weiter, durch die eisigen Schneestürme des Ostens. Die Nächte gehen dahin auf den Landstraßen, an Feuern oder in den Scheunen verlassener Höfe. Und der dämmernde Morgen bringt immer das gleiche Bild. Kinder sterben und Alte schließen die Augen, in denen angstvoll die Sorge und das Leid von Generationen stehen. Woche um Woche verrinnt. Hinter uns brandet das Meer der Kriegswellen und vor uns reiht sich Wagen an Wagen in endloser Folge. Es gibt nur noch den Rhythmus des Pferdeschritts, so wie er unbeirrt durch die Jahrtausende gegangen ist. Die Dörfer bleiben verwaist zurück, in Pommern, in der Mark und in Mecklenburg. Und der Zug wächst und die Kette wird immer länger. Längst fahren zwei und drei Fahrzeuge nebeneinander und sperren die ganze Breite der Straße. Aber was tut es? Sie haben alle den gleichen Weg. Gen Osten fährt keiner mehr. Nur die Gedanken gehen täglich dorthin zurück. Alle diese vielen herrenlosen Gedanken und Träume. Niemand spricht, man sieht keine Tränen und hört nur das Knarren der allmählich trocken werdenden Räder.
Ein unsentimentaler Realismus bestimmte auch Dönhoffs Einstellung zur verlorenen Heimat, um die sie trauerte. In ihrem Vorwort zu ihrem Buch, das 1962 erschien, beschreibt sie, wie sie zu dem schmerzhaften Schluss gelangte, dass es keine andere Möglichkeit gab, als zu akzeptieren, dass die verlorenen Länder wirklich verloren waren. Ich wählte das schmerzliche Opfer eines zustimmenden Ja, wo das refüsierende Nein Vergeltung und Hass bedeutet hätte. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der höchste Grad der Liebe zur Heimat dadurch dokumentiert wird, dass man sich in Hass verrennt gegen diejenigen, die sie in Besitz genommen haben, und dass man jene verleumdet, die einer Versöhnung zustimmen. Wenn ich an die Wälder und Seen Ostpreußens denke, an die weiten Wiesen und an alte Alleen, dann bin ich sicher, dass sie noch genauso unvergleichlich schön sind wie damals, als sie mir Heimat waren. Vielleicht ist dies der höchste Grad der Liebe, zu lieben, ohne zu besitzen. Die Landschaft spielt in ihrem Buch eine ganz wichtige Rolle, wie auch in Dönhoffs späteren Erinnerungen Kindheit in Ostpreußen. In der Erinnerung an die Flucht erscheint sie an einer Stelle auf eine verblüffende, unerwartete Art und Weise. Die Autorin erinnert sich an einen Augenblick, als ganz langsam, im Zeitlupentempo, so als sollten die Bilder sich noch einmal ganz fest einprägen, ostpreußische Geschichte, wie die Kulisse eines surrealistischen Films an uns vorüberzog. Der Treck passierte Elbing und Marienburg und dann Dirschau. Diese Stadt sah aus wie eine gigantische Bühne für eine Freilichtaufführung von Wallensteins Lager. Menschen über Menschen in den wunderlichsten Kostümen. Das Gefühl, einer Landschaft lebewohl zu sagen und die Wahrnehmung einer Landschaft, die plötzlich einen befremdenden Charakter annahm, begegnet uns auch in anderen Schilderungen der Flucht. Das Chaos der totalen Niederlage bot 1945 immer wieder einen surrealistischen Anblick. Bilder, die jeder Vorstellung einer Herrschaft über die natürliche Welt spotteten oder sie in ihr Gegenteil verkehrten. Die Vergnügungsdampfer, die einst der NS-Gemeinschaft Kraft durch Freude gehört hatten, Schiffe, die noch wenige Jahre zuvor Volksdeutsche im Triumph heim ins Reich befördert hatten, wurden jetzt eingesetzt, um Flüchtlinge von den Ostseehäfen aus in Sicherheit zu bringen. Viele sanken auf dem Meeresboden wie die Wilhelm Gustloff, bei deren Untergang 9000 Menschen den Tod fanden, 6-mal so viel wie beim Untergang der Titanic. Im Mai 1945 lagen die Häfen und Dockanlagen überall in Deutschland in Trümmern. Wilhelmshaven, nur 90 Jahre zuvor am Jadebusen aus dem Marschboden gestampft, wurde von Bomben dem Erdboden gleichgemacht, die nicht nur den Hafen und die Werften zerstörten, sondern auch Schulen, Krankenhäuser, Kirchen, das Rathaus und die Stadtbibliothek. An die 37.000 Wohnungen wurden beschädigt und 500 Zivilpersonen verloren ihr Leben. In zerbombten Städten in ganz Deutschland brach die Wasserversorgung zusammen und Frauen standen in langen Schlangen mit ihren Eimern vor Hydranten. Stattdessen gab es Wasser an Stellen, wo es nicht benötigt wurde, in Bombenkratern und überschwemmten Kellern, die von den Obdachlosen als Notquartiere genutzt wurden. Nur die Flüsse waren noch heil, sagt die Hauptperson in einem Roman von Jean Le Carré, während sie sich an jene Jahre zurückerinnert. Doch auch das stimmte nicht. Deutschlands große Wasseradern waren 1945 verstopft. Sie waren blockiert durch die versenkten Schiffe und die von der Wehrmacht auf dem Rückzug gesprengten Brücken, die berühmteste wohl die Kölner Hohenzollernbrücke, was dauerhafte Bilder einer Welt schuf, in der alles auf den Kopf gestellt wurde. Die Brücken knien im Wasser, schrieb Max Frisch in sein Tagebuch. Die Landschaft aus Trümmern und einer zerbombten Infrastruktur blieb allen im Gedächtnis, die sie erlebt hatten. Die Erinnerungen daran, hilflos den Naturgewalten ausgesetzt zu sein, waren eine Triebkraft für den Wiederaufbau nach dem Krieg und können zu einer Erklärung für die Bedeutung beitragen, die der Befriedigung materieller Bedürfnisse beigemessen wurde, ohne jede Rücksicht auf die natürliche Welt. Doch die Verzweiflung der Niederlage und Zerstörung zog die Menschen auch in die entgegengesetzte Richtung. Sie empfanden das Bedürfnis, Trost zu suchen, und einer der Orte, wo sie diesen fanden, war die Natur, die idealisierte, natürliche Welt der Heimat.
Im schönsten diesen Grunde ist meiner Heimathaus. Da zog ich manche Stunde ins Tal hinaus. Dich, mein stilles Tal, grüß ich tausendmal. Da zog ich manche Leiden, mein letzter Gang.
Nach Nachdem die deutschen Städte in Trümmern lagen, blieben uns Natur und Landschaft allein als wesentliche Grundlage unseres Daseins. Wie diese wehmütige Bemerkung nahelegt, hatte die Identifikation mit der Landschaft und der heilenden Erde noch eine weitere psychische Funktion. Sie ermöglichte den Deutschen, sich als Opfer zu sehen. Das galt jedenfalls für den westlichen Teil des bald darauf geteilten Deutschlands. Ob dies auch für den Osten zutraf, lässt sich nicht so genau sagen. Das dortige neue Regime bemühte sich ja nach Kräften, die Anhänglichkeit der Bevölkerung an die Heimat und die Natur zu unterdrücken. Beides für einen zentralistischen, erklärtermaßen antifaschistischen und modernen Staat ein Gräuel. Die wenigen verfügbaren Belege sprechen dafür, dass die Empfindungen trotzdem auch weiterhin bestanden, allerdings im Verborgenen.
Kennst du das Land mit seinen alten Eichen? Das Land von Einstein, von Karl Marx und Bach, wo jede Antwort endet mit dem Fragezeichen, wo ich ein Zimmer hab unterm Dach.
Wo sich so viele wegen früher oft noch schämen, wo mancher Vater eine Frage nicht versteht, wo ihre Kinder ihnen das nicht übel nehmen, weil seine Antwort im Geschichtsbuch steht.
Hier schafft es Schelmen, dass sie einmal werden, die in sich weinen, leben einen Sinn. Hier hab ich meinen Teil von unserer Erde, der kann so werden, wie ich selber bin.
Kennst du das Land, wo die Fabriken uns gehören? Wo der Prometheus schon um 5 aufsteht. Dort kann man manche Faust auf manchen Tischen hören, bevor dann wieder trotzdem was nicht geht.
Wo sich auf Wohnungsämtern Hoffnungen verlieren und ein Parteitag sich darüber Sorgen macht. Wo sich die Leute alles selber reparieren, weil sie das Werkzeug haben, Wissen und die Macht.
Ihr schafft es selber.
In diesem Lande lernte ich das Laufen. Ich lernte richtig sprechen, richtig denken. Ich lernte nur das Brauchbare zu kaufen und dass es Freude macht, auch etwas zu verschenken.
Hier lernte meine Mutter das Regieren, als sie vor einem Trümmerhaufen stand. Ich möchte dieses Land niemals verlieren. Es ist mein Mutter- und mein Vaterland.
Im Westen dagegen wurden diese Heimatgefühle nicht unterdrückt. Hier klangen die beiden Antworten auf die Demütigung von 1945, eine Sehnsucht nach materieller Sicherheit auf der einen Seite und eine Idealisierung der Natur auf der anderen, während der Nachkriegsjahre wie eine Stimme und eine Gegenstimme. Nirgendwo zeigten sich diese widerstreitenden Gefühle so deutlich wie bei den Millionen Flüchtlingen aus den sogenannten verlorenen Gebieten des früheren Deutschen Ostens. Die Mehrzahl der Flüchtlinge ließ sich in den Westzonen Deutschlands, der späteren Bundesrepublik, nieder, wo sie während des stürmischen Aufschwungs der 50er und 60er Jahre, des sogenannten Wirtschaftswunders, eine wichtige Rolle spielten. Niemals in der neuzeitlichen Geschichte hatte es so hohe Wachstumsraten in der Wirtschaft gegeben, nie zuvor hatten sich deutsche Flüsse und Feuchtgebiete so stark und so schnell verändert. Ein seit 2 Jahrhunderten anhaltender Prozess beschleunigte sich rasant unter dem Druck des Wiederaufbaus und dem Streben nach Wohlstand. Die Flüchtlinge selbst waren für einen Aspekt dieser Umgestaltung der Hauptgrund, das endgültige Verschwinden unberührter Moorlandschaften. In der Vergangenheit waren diese unter dem Banner der inneren Kolonisation als Gegenmittel gegen die soziale Frage urbar gemacht worden. Später sollten sie die Rettung des Volks ohne Raum sein. Jetzt, in einer Bevölkerungsbewegung, die Merkmale aus diesen beiden früheren Epochen miteinander verband, sollte die Moorkultivierung das Sicherheitsventil sein für die, bei der ortsansässigen Bevölkerung häufig unbeliebten Flüchtlinge und Vertriebenen, die man in die ländlichen Gebiete Westdeutschlands wie Niedersachsen und Bayern abgeschoben hatte. Ihre Zahl betrug in Oldenburg, das zu Niedersachsen geschlagen wurde, eine 250.000, was einem knappen Drittel der Bevölkerung entsprach. Was von den Hochmooren in Nordwestdeutschland übrig geblieben war, wurde untergepflügt, um für Schlesier und Pommern eine neue Heimat zu schaffen. Die ersten 6 Siedlungen waren bereits 1950 fertiggestellt. Viele weitere folgten unter dem Emslandplan als Aschendorfmoor, Vesuvermoor, Sustremermoor, Hesepermoor, Walchum und der Rest Formannahmen und die Lücken zwischen früheren Siedlungen schlossen, schrumpfte das Areal des unberührten Moorlands in Niedersachsen auf gerade noch 3 kleine isolierte Überreste zusammen. Das unmittelbare Nachkriegsschicksal der Moore war ein Reflex der Zeit. Moorgebiete waren eine Quelle von verzweifelt benötigtem Boden, außerdem lieferten sie Nahrungsmittel und Brennstoff, bis die regelmäßige Versorgung von beiden wieder gesichert war. Die längere Nachkriegsgeschichte der früheren Moorgebiete verlief anders, aber ebenso charakteristisch für die neuen Zeiten. Soweit man die Torfproduktion fortsetzte, wurde dies zunehmend mechanisiert und das Produkt wurde als Torfstreu und Moorerde für den Garten und als Isoliermaterial verkauft und nicht mehr als Brennstoff. Anderswo förderte der Pflug den Sand unter der Mooroberfläche nach oben, um Ackerland zu schaffen, das auf Beigaben von Kunstdünger angewiesen war. Das war die Geschichte der landwirtschaftlichen Produktion im Kleinen und überall in der Bundesrepublik, selbst in bereits fruchtbaren Gebieten wie der Oberrheinebene, eine Mechanisierung auf größeren Ackerflächen, wo sie sich rentierte, eine intensivere Bewirtschaftung, mehr Bewässerung, mehr Kunstdünger und Insektizide. Das Gute daran war, dass ein schrumpfender landwirtschaftlicher Sektor eine wachsende städtische Bevölkerung ernähren konnte. Das Problematische daran war eine Wucherung von Fließgewässern, die in Betonröhren verschwanden und wenig sichtbar, dafür umso gefährlicher Nitrate, die in Wasserläufe gelangten und ins Grundwasser einsickerten. Das war der langfristige Preis, den die Bundesrepublik für ihre gut gefüllten Supermarktregale bezahlte, die Kehrseite jenes Wohlstands für alle, der während des Wahlkampfs von 1957 von Wirtschaftsminister Ludwig Erhard so erfolgreich propagiert worden war.
Radio Yerevan.
Radio Yerevan.
Radio Yerevan auf Radio Korax.
Radio Korax.
Intensify the treatment. I want to fit the rhythm of the sound and vision to the pattern of his brain waves. I think it can make for a much deeper response.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Delphi.
0.
Hören David Blackburns Eroberung der Natur, eine Kulturgeschichte der deutschen Landschaft, und befinden uns im Wirtschaftswunderland Bundesrepublik Deutschland, also im Westdeutschland der Nachkriegszeit, wo der Wohlstand bezahlt wurde mit einer intensiven Landwirtschaft und auch einer Trockenlegung der letzten Moore, gleichzeitig auch einer Bewirtschaftung von Land und Boden mit Insektiziden, mit Kunstdünger. Kunstdünger war ja nur eine von vielen Quellen des zunehmenden Problems der Verschmutzung deutscher Fließgewässer. Dazu kamen Metallsedimente und giftige Chemikalien, beides Abfallprodukte der Industrie. Und in manchen Wasserwegen stand der Schaum 3,5 Meter hoch. Öl wurde in Flüsse und Küstengewässer gespült. Das Abwasser der Privathaushalte enthielt Ammoniumverbindungen und Phosphate. Selbst kleinere Flüsse bekamen die Auswirkungen zu spüren. Eine langfristige Untersuchung der Modau, die im Odenwald entspringt und in den Altrhein bei Stockstadt entwässert, hat gezeigt, wie die Belastung der Gewässer durch die Landwirtschaft, die Privathaushalte und die Industrie gegen Ende der 60er Jahre die Selbstreinigungskräfte des Gewässers außer Funktion gesetzt haben. Ja, und das kennen wir natürlich auch von der Saale. Viele werden den Geruch noch in der Nase haben und die Schaumkronen vor Augen, die durch die Chemiedreiecksregion Buna-Leuna in die Saale gelangten und darüber hinaus die Privathaushalte mit Weichspülern dafür sorgten, dass eben diese Oberflächenspannung des Wassers und damit die Selbstreinigung der Flüsse und der Saale in dem Falle ganz gar unmöglich wurden. Dazu die Schwermetallablagerung im Saale-Schlamm. Und es war überall dieselbe Geschichte. Das Fischsterben in den bayerischen Flüssen hörte erst auf, als es keine Fische mehr gab. Und dasselbe Problem befiel schließlich auch die großen Flüsse, von denen die toxische Fracht ins Meer befördert werden musste. Bereits in den 50er Jahren wurden im Rhein nur noch einige tausend Lachse im Jahr gefangen. Vor dem Ersten Weltkrieg waren es noch 160.000. Und die wenigen übrig gebliebenen Fische waren ungenießbar. In den frühen 70er Jahren war der Fluss auf der Höhe des romantischen Binger Lochs verschmutzter und vergifteter als jemals zuvor, wenngleich immer noch weniger mit toxischen Abwässern belastet als das Wasser, das schließlich durch die Niederrheinebene nach Holland gelangte. Jahrelang hatte man selbstzufrieden angenommen, der Fluss werde schon in der Lage sein, das landwirtschaftliche Sickerwasser, das Abwasser, das von den an seinen Ufern liegenden Industrieanlagen oder aus seinen ebenfalls verschmutzten Nebenflüssen wie Neckar, Main und Ruhr in ihn geleitet wurde, ausreichend zu verdünnen. Diese kühne Hoffnung ließ sich nicht länger aufrechterhalten. Über weite Strecken hinweg stand der Rhein kurz davor, in ein biologisch totes Gewässer umzukippen.
Charlie and his golden lobbies, assisted by the one and only gentle, sophisticated Rhineland syncopators and their version of No Doubt We're Gonna Stay German Forever.
Das Wort hat der Abgeordnete Professor Dr. Carstens.
Wir sind und bleiben Deutsche. Als im Dezember des vorigen Jahres ein 50 Jahre alter Mann aus Kirgisien mit Frau und fünf Kindern hier in der Bundesrepublik Deutschland eintraf, sagte er: Reichtum brauche ich nicht, ich will nur Deutsch sein. Ich meine, es ist an der Zeit, dass wir uns darauf besinnen, was es eigentlich heißt, Deutsch zu sein. Ich meine, es bedeutet vor allem, unser eigenes Land, unser Vaterland zu lieben. Wir sind und bleiben Deutsche. Und wenn wir in diesem Sinne von Vaterland sprechen, dann meinen wir nicht nur die Deutschen, die jetzt in der Bundesrepublik Deutschland leben, sondern wir meinen auch die Mecklenburger, die Brandenburger, die Thüringer und die Sachsen. Wir meinen die Schlesier, die Pommern und die Ostpreußen, ob sie nun hier bei uns oder in der DDR wohnen. Es ist ein Band, welches alle Deutschen in Ost und West zusammenschließt. Dieses Band wird sich als stärker erweisen als vorübergehende, mit Gewalt errichtete Machtstrukturen. Dieses Band und das Bekenntnis zu ihm wird von manchen als revanchistisch verschrien, aber es wird auch das ertragen und es wird länger dauern als jene, die die Vaterlandsliebe zu verketzern suchen. Ich meine, es ist an der Zeit, dass wir uns darauf besinnen, was es eigentlich heißt, Deutsch zu sein. Ich meine, es bedeutet vor allem, unser eigenes Land, unser Vaterland zu lieben. Wir sind und bleiben Deutsche.
Ich meine, es ist an der Zeit, dass
dass wir uns besinnen, unser Vaterland zu lieben.
Als wir Deutschen in der Bundesrepublik Deutschland die Frage zu entscheiden hatten, welches unsere Nationalhymne sein sollte, wurde die dritte Strophe des Deutschlandliedes von Hoffmann von Fallersleben als unsere Nationalhymne eingeführt. Wir singen sie seitdem bei manchen Anlässen. Ich meine übrigens, wir sollten sie noch häufiger singen, als wir es bisher getan haben. Ich meine, es ist an der Zeit, dass wir uns darauf besinnen, was es eigentlich heißt, Deutsch zu sein. Ich meine, es bedeutet vor allem, unser eigenes Land, unser Vaterland zu lieben. Schließlich, meine ich, sollten wir alle miteinander versuchen, die Liebe zu unserem Land, zu unserem Vaterland, die in den beiden vergangenen Jahrzehnten manchmal in den Hintergrund zu treten schien, wieder zu wecken. Und schließlich und endlich ist die Liebe zum Vaterland auch heute noch eine der nobelsten Regungen, deren der Mensch fähig ist.
Dem ersten Ölpreisschock ertraf die Bundesrepublik 1973-74, war ein Vierteljahrhundert eines überschäumenden Wachstums vorausgegangen. Es hatte die Wasserressourcen bis an die Grenzen ihrer Belastbarkeit gebracht. Die Baumaßnahmen, mit denen die deutschen Flüsse seit dem 19. Jahrhundert zu organischen Maschinen gemacht worden waren, gingen weiter. Doch jetzt mit höherem Tempo. Das bedeutete weitere Flussbegradigungen, zusätzliche Wasserkraftanlagen an Flüssen, an denen bereits einige existierten, aber auch an solchen Fließgewässern, die bislang unreguliert waren, ohne dass man sie als unberührt hätte bezeichnen können. Eines davon war die Mosel, die in den Jahren 56 bis 64 aufgrund eines Vertrages zwischen Frankreich, Luxemburg und der Bundesrepublik zu einer Großschifffahrtsstraße ausgebaut wurde. Der neue Fluss wies 13 neue Staustufen mit Schleusen auf, die es ermöglichten, dass ihn Schiffe mit einem Gewicht von bis zu 1500 Tonnen ganzjährig befahren und 11 Wasserkraftanlagen auf deutscher Seite Strom erzeugen konnten. Die Kosten beliefen sich auf 770 Millionen D-Mark, nicht eingerechnet die nicht quantifizierbaren Kosten einer Einzwängung der Mosel in ein künstliches Korsett oder der negativen Auswirkungen auf die lokale Flora und Fauna. Der Ausbau der Mosel war in zweifacher Hinsicht ein Beispiel für den wirtschaftlichen Druck, dem deutsche Wasserressourcen ausgesetzt waren. Zum einen gab es die Erfordernisse der Binnenschifffahrt, auf die in den 80er Jahren ein Viertel aller Inlandstransporte entfielen. Der Drang zu weiteren Flussregulierungen war besonders stark bei Wasserwegen, die einen Teil eines größeren westeuropäischen Wasserstraßennetzes bildeten. Das lässt sich besonders einfach feststellen, wenn man vom Rheinufer aus die Zahl der Schiffe mit holländischer oder Schweizer Flagge notiert. Das zweite grundlegende Problem lag darin, dass der Energieverbrauch schneller zunahm als die Bevölkerung, bedingt durch den wachsenden Bedarf der Industrie und die zunehmende Ausstattung der Einzelhaushalte mit Elektrogeräten wie Waschmaschinen, Wäschetrocknern, Geschirrspülmaschinen und anderen Küchengeräten.
Der elektrische Strom, im Kraftwerk erzeugt und durch deutsche Lande geleitet, wird tausendfältig nutzbar gemacht und auch im Haushalt als Helfer freudig begrüßt. Im Elektroherd wandelt sich der Strom in Wärme ohne Verbrennung.
Wärme ohne Verbrennung?
Gewiss, die Wärme wird in der Massekochplatte erzeugt. Und zwar durch eine eingepresste Drahtspirale.
Sowas. Hier brennt ja schon wieder das Licht. Das kostet doch so viel Geld, sagt mein Mann. Ach, Frau Müller, Sie haben ja ein neues Bügeleisen. Fein. Aber mein Mann sagt, elektrisch bügeln kostet doch so viel Geld.
Bevor Sie nämlich Strom beziehen können, muss doch erstmal das Kraftwerk da sein, nicht wahr?
Ja, selbstverständlich. Ja.
Und das steht nun da und kostet Geld, bevor Sie einen einzigen Pfennig bezahlen. Geld kosten im Kraftwerk die Maschinen, die Tag und Nacht laufen müssen. Auch für Sie. Geld kosten die Umspannwerke. Die Hochspannungsleitungen. Geld kosten die Transformatoren auf dem Lande und in der Stadt. Na und die Gefolgschaft? Die will doch auch leben. Und nochmals Geld, viel Geld, kosten die vielen, vielen Leitungen bis in die Häuser hinein. Und wofür? Damit Sie immer Strom haben. Für jeden Zweck, in jeder Menge und zu jeder Zeit. Sie können einschalten, wann Sie wollen. Sehen Sie, wir sind stets auf Draht. Immer bereit für Sie. Und dafür bezahlen Sie den Grundpreis.
Ach so, dafür meine 2,10 Mark.
Jawohl, für Ihre Wohnung.
Eine Antwort auf das Problem sah man im Bau neuer Wasserkraftwerke in den Bayerischen Alpen, im Schwarzwald und an den Flüssen der Ebene. Auch wenn die weiße Kohle nicht mehr als das technische Patentrezept angesehen wurde, das die Eiferer in früheren Jahren begeistert hatte. Jetzt übernahm die Kernkraft die Fackel und zog das Lob von Naturschützern der 50er Jahre auf sich. In der Rückschau eine ironische Wendung, die in ihr eine Alternative zur Zerstörung der natürlichen Schönheit von Bergtälern sahen.
Das Atom kann nie gekannten Wohlstand bringen, wenn die Menschen vernünftig sind, wenn sie den Weg der Vernichtung meiden und den beschreiten, der zu einem glücklichen Leben führt. Das ist die Gnade des Atomzeitalters.
This world is at a tremble with its strength and mighty power. They're sending up to heaven to get the brimstone fire. Take warning, my dear brother, be careful how you plan. You're working with the power of God's own holy hand. Atomic power, atomic power, was given by the mighty hand of God. Remember two great cities in a distant foreign land, when scorched from the face of earth their power of Japan. Be careful, my dear brother, don't take away the joy, but use it for the good of man and never to destroy. Atomic power, atomic power, was given by the mighty hand of God. Atomic power, atomic power, given by the mighty hand of God. Hiroshima, Nagasaki paid a big price for their sin. When scorched from the face of earth, their battle could not win. But on that day of judgment, when comes a greater power, we will not know the minute, and we'll not know the hour. Atomic power, atomic power, was given by the mighty hand of God. Atomic power, atomic power, it was given by the mighty hand.
Wir hören David Blackburns Eroberung der Natur und sind in den 50er Jahren dem Wirtschaftswunderland Bundesrepublik, wo der Eingriff in die Natur ganz immens war und im Tempo kaum zu vergleichen mit früheren Epochen. Nicht, dass der Bau von Talsperren aufgrund von Atomkraft eingestellt worden wäre, er wurde im Gegenteil in beschleunigtem Tempo wieder aufgenommen. Die Jahre vor und nach 1900 mochten das klassische Zeitalter des deutschen Talsperrenbaus gewesen sein, doch gemessen an den reinen Zahlen kam das wirkliche goldene Zeitalter erst in den drei Jahrzehnten nach 1950. Die meisten neuen Talsperren dienten entweder der Stromerzeugung oder der Trinkwasserversorgung. Zu ihnen gehörten einige der größten, die jemals in Deutschland gebaut wurden, wie die Talsperre Rosshaupten am Lech im Allgäu und die Biggetalsperre im Sauerland, deren Bau die Umsiedlung von 2500 Menschen notwendig machte. Selbst dann lieferten die Stauseen nur ein Achtel des Trinkwassers in Westdeutschland. Weitere Quellen mussten erschlossen werden, um die durstigen Ballungsräume zu versorgen. Für die 3,5 Millionen Menschen im Rhein-Main-Gebiet bedeutete dies, Wasser aus dem Hessischen Ried, dem Spessart und dem Vogelsberg zu entnehmen, dem Hochland mit großen Grundwasserreserven, bis der Grundwasserspiegel so stark abgesenkt war, dass es wie im Hessischen Ried zumal in den trockenen 70er Jahren zu Geländezersetzungen kam. An manchen Stellen fiel der Grundwasserspiegel um bis zu 3,70 Meter und es kam zu Schäden der Land- und Forstwirtschaft und natürlich auch an Gebäuden, die sogenannten Setzrisse, die auf 14 Millionen D-Mark beziffert wurden. Was war zu tun? Plan A sah ein neues Staubecken im Taunus vor, musste jedoch aufgrund von Protesten der Bevölkerung aufgegeben werden. Plan B, die Entnahme von Grundwasser aus dem Hessischen Ried, führte zu Geländesetzungen. Nach Plan C, ebenso umstritten, sollten über 300 Millionen D-Mark in den Bau eines Wasseraufbereitungswerkes in Biebesheim am Rhein investiert werden. Das gereinigte Rheinwasser sollte mittels Rohrleitungen in das Hessische Ried versickert werden, sodass es infolge dieser Grundwasseranreicherung möglich sein würde, in Trockenzeiten wieder Grundwasser aus dem Ried abzupumpen, um den Spessart und den Vogelsberg zu schonen. Diese Entwicklung zeigte in zwei Richtungen. Auf der einen Seite weist sie zurück auf eine lange Geschichte unbeabsichtigter Folgen wasserbaulicher Eingriffe. Und unser Buch enthält ja zahlreiche Beispiele dafür, von der Oder bis zum Rhein. Hochwasserschutzmaßnahmen, die neue Hochwassergefahren nach sich zogen, regulierte Flüsse, die anschließend in unvorhergesehener Weise ihr Bett tiefer gruben, Talsperren, die unerwartete Nebenwirkungen hatten, katastrophale Absenkungen des Grundwasserspiegels. All das hat seinen Platz in der Aufzählung der Eigentore bei diesen Maßnahmen. Doch die Reihe von Problemen bei der Wasserversorgung der Bevölkerung des Main-Rhein-Gebietes zeigte auch nach vorn auf etwas Neues, eine ernsthafte Opposition. Jeder Plan der Wasserbauingenieure, ob ein Trinkwasserspeicher am Taunus, Pumpstationen auf den Bergen oder die Wasseraufbereitungslage am Rhein, zogen Kritik auf sich und führten zu alternativen Vorschlägen. Zu ihnen gehörten Wasserschutz und die Trennung von Trinkwasser und Brauchwasser. Das war kein Einzelfall und der Zeitpunkt dieser speziellen Kontroverse war auch kein Zufall. Es war im Jahrzehnt nach 1970, dem am meisten geschmähten und am meisten unterschätzten aller Nachkriegsjahrzehnte, als der deutsche oder zumindest der westdeutsche Umgang mit dem Wasser sich zu ändern begann. Die Beunruhigung selbst war nicht neu. Die Verschmutzung des Wassers hatte seit den ersten Nachkriegsjahren Kontroversen ausgelöst, vor allem als dramatische Fotografien das Fischsterben belegen konnten. 1951 wurde eine Vereinigung Deutscher Gewässerschutz ins Leben gerufen und die Alarmglocken schrillten bereits lange bevor die Welt Ende 1970 eine Schlagzeile brachte, der Rhein sei die größte Kloake Deutschlands. Auch neue Flussregulierungen und Wasserbauprojekte stießen auf Opposition. Naturschützer in Bayern trugen endlose Kämpfe mit dem mächtigen Energiekonzern BAWAG, also der Bayerischen Wasserkraft AG, aus. Der unermüdliche Otto Kraus, der fast zwei Jahrzehnte an der Spitze der lokalen Naturfreunde stand, verwies später stolz darauf, dass er allein in Bayern die Verwirklichung von einem Dutzend Projekten verhindert habe, obwohl die Naturschützer wie auch in anderen Regionen Deutschlands bestenfalls eine Verzögerung oder eine Reduzierung der ursprünglichen Projekte erreichen konnten. Die geplante Kanalisation der Mosel traf auf die Opposition von Naturschützern, Anglern und Touristengruppen, denen sich die Bundesbahn anschloss, weil sie die Konkurrenz fürchtete, und vereint erreichten sie einige bescheidene Zugeständnisse. Die Trockenlegung von Feuchtgebieten und übermäßige Grundwasserentnahmen waren weniger auffällig als das Fischsterben oder wie mit dem Lineal gezogene Flussläufe, doch ihre Auswirkungen auf den Grundwasserspiegel blieben weder unbemerkt noch würden sie von der Presse übergangen. Das altehrwürdige Thema einer Versteppung wurde immer wieder aus der Versenkung geholt. Anton Metternich warnte, die Wüste droht. Erich Hornsmann prophezeite düster, dass das fundamentalste Element des Lebens bald Mangelware sein werde.
Eine Handvoll Heimaterde nahm ich mit ins fremde Land. Und solange ich leben werde, weiß ich, wo ich Liebe fand.
Weiß ich, wo ich Liebe fand.
Während David Blackburns Eroberung der Natur eine Kulturgeschichte der deutschen Landschaft und sind in den 50er Jahren der Bundesrepublik, die ein patriarchalisches, konservatives Jahrzehnt waren, doch keineswegs selbstzufrieden, wenn es um die Natur ging. Es war sogar gerade der Konservatismus der Kritiker, der sie auf den Plan rief. Sie lehnten die Beherrschung der Natur ebenso ab wie den Kommunismus oder den amerikanischen Rock'n'Roll. Ihre Befürchtungen bezüglich der natürlichen Landschaft fügten sich nahtlos in umfassendere Besorgnisse ein. Die Verteidigung der Familie, die Verteidigung der deutschen Heimat und die Verteidigung des christlichen Westens gegen krassen Materialismus und sowjetischen Totalitarismus. Die Opposition gegen die dunkle Seite des Wirtschaftswunders war häufig als eine konservative Kritik an einer technischen Hybris verbrämt. Ein Taumel der Überheblichkeit in den Worten Anton Metternichs. Es kommt nicht überraschend, dass das idealisierte Bild einer erhabenen deutschen Landschaft ein zentraler Bezugspunkt blieb. Die Naturschutzvereine, die zwischen 1955 und 65 ihre Mitgliederzahl kontinuierlich steigern konnten, die behaupteten gern, eine Beraubung der Landschaft sei ein Zeichen für eine übermäßig mechanisierte, amerikanisierte Massengesellschaft. Eine Flut von Büchern, die in den 50er Jahren erschien, fasste diese Botschaft in apokalyptische religiöse Begriffe. Man denke beispielsweise an Hornsmanns Buch »Sonst Untergang – Die Antwort der Erde auf die Missachtung ihrer Gesetze« 1951 oder Anton Böhms »Epoche des Teufels« von 1955 oder Günter Schwabs »Tanz mit dem Teufel« von 1958. Die kulturkonservative Tendenz dieser Kritik wirft ein Schlaglicht auf die Kontinuitätslinien, die sich bis in die Jahre vor 1945 zurückverfolgen lassen. Einige der Cassandras verkehrten in zweifelhafter politischer Gesellschaft. Schwab stand in den 60er Jahren der NPD nahe und die Realität eines Avocado-Syndroms war nicht zu bestreiten. Grüne Schale, brauner Kern. Eine beträchtliche Zahl von Naturschützern, die im Dritten Reich aktiv gewesen waren, nahm nach dem Krieg ihre früheren Aktivitäten einfach wieder auf, ohne eine Denkpause einzulegen oder eine innere Umkehr erkennen zu lassen. Soweit sie öffentlich etwas bedauerten, dann dies, dass die Dinge vor dem Krieg besser gewesen seien, als Männer mit Sachverstand und besten Absichten wie sie selbst mehr Einfluss und Spielraum gehabt hätten, den Naturschutz ohne ermüdende politische Debatten zu betreiben. Ihre Schriften und Reden strotzten vor kaum verhohlenen autoritären Neigungen mit mehr als nur einigen wenigen Beispielen für Auffassungen, die unmittelbar aus den 30er Jahren übernommen worden waren. Der Vorsitzende des Nationalparkvereins schwadronierte, diese Parks hätten eine volksbiologische Aufgabe, da der Heimatboden für die Lebenskraft der Rasse wesentlich sei. Wir reden über die 50er Jahre, wohlgemerkt. Die meisten dieser Männer, es waren tatsächlich fast ausschließlich Männer, erinnerten sich sehnsüchtig an das Reichsnaturschutzgesetz von 1935 als ein Musterbeispiel für eine apolitische Gesetzgebung. Unter diesen Unbelehrbaren befanden sich auch ein alter Bekannter, Alwin Seifert nämlich, der nach seinem Entnazifizierungsverfahren seine Laufbahn als Landschaftsarchitekt und Anwalt des Naturschutzes fortsetzte, als wäre nichts gewesen. Neben vielem anderen kritisierte er scharf den Moselausbau und war Autor einer 1962 erschienenen Autobiografie »Ein Leben für die Landschaft«. Ein Jahr zuvor gehörte Seifert zu den prominenten Figuren, die auf der Insel Mainau am Bodensee zusammenkamen, um die grüne Charta von der Mainau zu unterzeichnen, ein einmaliges Manifest, zumindest aus der heutigen Rückschau, des Umweltschutzgedankens in Westdeutschland der Nachkriegszeit. Die zweifelhafte politische Herkunft vieler Naturschützer macht nicht alles, was sie zu sagen hatten, hinfällig. Noch dürfen wir darüber die Tatsache vergessen, dass ihre Argumente häufig eine starke, gut begründete ökologische Komponente hatten. Die Warnung vor einer möglichen Versteppung und Sandstürmen war nicht allein deshalb schon weniger ernst zu nehmen, weil Alwin Seifert sie ausgesprochen hatte. Seifert, Klose, Kraus und andere aus der Naturschutzbewegung der 30er Jahre waren ohne dies nicht die einzigen Westdeutschen, die in den 50er und 60er Jahren die Alarmglocken läuteten. Die Vertreter unmittelbar betroffener Wirtschaftszweige wie der Fischerei und des Tourismus erhoben ihre Stimme ebenso wie zahlreiche Wissenschaftler, Geologen, Botaniker, Zoologen. Sie spielten eine wichtige Rolle in der Ökologisierung der Naturschutzbewegung, selbst in den frühen Jahren der Bundesrepublik, als die Verteidiger einer Natur als deutsche Heimat noch besonders zahlreich waren. Zu den Wissenschaftlern gehörten auch August Thienemann, der Hydrobiologe, der vom selben ökologischen Standpunkt ausschrieb, für den er 50 Jahre lang eingetreten war, als er dafür plädierte, jeden Strom als ein einheitliches Ganzes zu betrachten, als einen Zweig der Natur, einen Mikrokosmos, eine Welt im Kleinen, die durch innere wechselseitige Einflüsse an die umgebende Landschaft gebunden sei. Auch einzelne Politiker rührten sich. 1952 wurde eine überparteiliche Arbeitsgruppe aus führenden Politikern auf kommunaler, Landes- und Bundesebene gebildet, die zu einem achtsameren Umgang mit natürlichen Ressourcen wie dem Wasser aufriefen. Diese große Bandbreite der Umweltthemen kam auch in der Liste der Unterzeichner der Grünen Charta von der Mainau zum Ausdruck, ebenfalls ein frühes deutsches Dokument, in dem der Begriff der natürlichen Umwelt gebraucht wurde. Der Terminus Umwelt bürgerte sich allgemein erst in den 60er Jahren ein. Im Rückblick erscheint es merkwürdig, dass ein solch entschiedenes Eintreten für ökologisches Denken eine so geringe öffentliche und politische Wirkung zeigte. Hornsmann und Schwab schrieben schließlich Bestseller und nahmen den Erfolg von Rachel Carsons Der stumme Frühling von 1962 vorweg, als das Buch in deutscher Übersetzung erschien. Die Presse veröffentlichte inzwischen bereitwillig dramatische, visuell eindringliche Beispiele für ökologische Katastrophen. Und was hätte dramatischer sein können als tote oder sterbende Lachse im Rhein? Es erscheint wenig plausibel, mit Arne Andersen zu behaupten, eine kompromittierende Vergangenheit habe die Botschaft der Naturschützer entwertet. Diese Botschaft vertrug sich nicht nur gut mit anderen Anliegen der Naturschützer, sie kam außerdem aus einem breiten Spektrum anderer Gleichgesinnter, die sich nicht politisch kompromittiert hatten. Die wahrscheinliche Erklärung für die ausgebliebene Wirkung ist prosaischer. Die soziale Basis der Anhänger eines Umweltbewusstseins war einfach zu schmal. Die Mobilisierung der Meinung, sich gegen dieses oder jenes Projekt zu stellen, war zu lokal beschränkt und auch zu kurzlebig. Auch das Interesse der Presse blieb sporadisch, selbst wenn manche Berichte, wie zum Beispiel ein langer Artikel über Wasserressourcen 1959 im Spiegel, sehr detailliert und seriös waren. Die warnenden Stimmen liefen allzu sehr einer noch immer vorherrschenden Überzeugung zuwider, ein anhaltendes wirtschaftliches Wachstum sei ohne Einschränkung und ohne langfristige Kosten möglich.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, es geht um die Nation. Unsere Aufgabe ist es, den Nutzen des deutschen Volkes zu mehren und Schaden von ihm zu wenden. Ich meine, wir sollten alle daran interessiert sein, dass das Markenschild Made in Germany von Krisenflecken frei bleibt. Wir sind endlich zu einem geläuterten nationalen Selbstverständnis gekommen. Unser Volk hat überholte Tabus und Wunschvorstellungen überwunden. Es ist sich dessen bewusst. Unser Volk hat erkannt, dass nicht Rhetorik die Grenzen in unserem Vaterland überwindet. Unser Volk hat es vermocht, sich den gebotenen Einsichten in schmerzhafte historische Notwendigkeiten zu öffnen. Es ist ihm gelungen, sich dabei ein kraftvolles Selbstbewusstsein zu erhalten und seine Selbstachtung zu entfalten. Wir haben endlich den Teufelskreis durchbrochen, in dem auf Gewaltdrohung Gegendrohung folgt. Dem deutschen Volk gebührt Dank dafür und Respekt. Unser Land lebt in sozialer Eintracht. Und dieses wertvollste aller Güter müssen wir uns gemeinsam erhalten. Niemand darf dem deutschen Volk Krisen herbeireden, die es nicht gibt, die das Volk nicht braucht, die es nicht will und nicht verdient. Unser Made in Germany darf nicht kaputt gemacht werden. Und in dem Zusammenhang darf ich wohl sagen, am allerwenigsten haben wir eine Wirtschaftskrise in diesem Land. Sie alle wissen das. Auch die Industrie selbst glaubt an keine Krise. Die Industrie also hat Vertrauen in unsere wirtschaftliche Entwicklung. Warum aber soll das Vertrauen des deutschen Bürgers, des Auslandes in unsere Wirtschaft gefährdet werden? Wer hat ein Interesse daran? Der Bürger sicher nicht, die Wirtschaft sicher nicht, diese Regierung sicher auch nicht. Bisher glaubt besonders im Ausland niemand an dieses Krisengerede. Aber aber wie leicht könnte es negative Folgen haben? Oder hier meine ich, unser Made in Germany darf nicht kaputt gemacht werden. Unser Made in Germany darf nicht kaputt gemacht werden. Und daher meine ich, wir sollten nüchtern bleiben. Bleiben wir auf dem Boden der Tatsachen. Und dies sind die Tatsachen. Dies sind die Tatsachen. Die Konjunktur nimmt einen Aufschwung. Die industrielle Produktion ist gewachsen. Der Außenhandel erbrachte Überschüsse. All das ist Leistung. Leistung vor allem unserer Bürger. Leistung, die Vertrauen verdient. Hier im Lande und draußen in der Welt. Betrügt man diese Bürger nicht um die Früchte ihrer Arbeit, wenn man ihnen dieses Vertrauen der Welt zerredet? Und daher meine ich, niemand darf dem deutschen Volk Krisen herbeireden, die es nicht gibt, die das Volk nicht braucht, die es nicht will und nicht verdient. Unser Made in Germany darf nicht kaputt gemacht werden.
Es sollte noch etwas dauern, bis sich in diesem Punkt die Meinung änderte, doch dann erfolgte der Umschwung unerwartet schnell. Im September 1970 erklärten nicht mehr als 40% der westdeutschen Erwachsenenbevölkerung, sie wüssten, was mit Umweltschutz gemeint sei. Bis zum November 1971 war dieser Anteil auf 90% angestiegen. Es war etwa so, wie wenn Wasser plötzlich zu Dampf wird oder zu Eis gefriert, ein plötzlicher Umschlag, wie er gelegentlich auch in der menschlichen Welt vorkommt. In diesem Falle wurde der Umschwung durch die hohe Politik ausgelöst. Wir können sogar ein Datum dafür angeben, der 7. November 1969 nämlich. Als in jenem Herbst die neue Regierungskoalition aus Sozialdemokraten und Freien Demokraten an die Macht kam, wurde die Abteilung 2 im Gesundheitsministerium dem Innenministerium unter Hans-Dietrich Genscher unterstellt. Sie trug die etwas umständliche Bezeichnung Abteilung für Gewässerschutz, Luftreinhaltung und Lärmbekämpfung. Im Verlauf einer Sitzung am 7. November schlug ein Beamter eine Umbenennung in Abteilung für Umweltschutz vor. Genscher war einverstanden, doch diese symbolische Änderung im November 69 war nur das äußere Zeichen, dass es um wichtigere Fragen ging. Eine davon war zugegebenermaßen ein parteipolitisches Kalkül. Die Liberalen der FDP, die Juniorpartner in der Koalition, sahen ein Thema, das sie besetzen konnten. Führende Sozialdemokraten erkannten im Umweltschutz ein Thema, weil er für alle Gesellschaftsschichten von Bedeutung war. Aber es war nicht alles nur Berechnung. Genscher nahm die Umweltpolitik ernst, ebenso der sozialdemokratische Kanzler Willy Brandt, Umweltwilli, der sich 1961 an die Spitze einer Kampagne gegen Luftverschmutzung gestellt hatte, die einen blauen Himmel über der Ruhr forderte, lange bevor er 1969 bei der Übernahme des Bundeskanzleramts neue Umweltgesetze versprach.
Sie setzt konkrete Ziele. Diese Ziele sind nur zu erreichen, wenn sich manches ändert im Verhältnis des Bürgers zu seinem Staat und seiner Regierung. Die Regierung kann in der Demokratie nur erfolgreich wirken, wenn sie getragen wird vom demokratischen Engagement der Bürger. Wir haben so wenig Bedarf an blinder Zustimmung, wie unser Volk Bedarf hat an gespreizter Würde und hoheitsvoller Distanz. Wir suchen keine Bewunderer, wir brauchen Menschen, die kritisch mitdenken, mitentscheiden und mitverantworten. Das Selbstbewusstsein dieser Regierung wird sich als Toleranz zu erkennen geben. Sie wird daher auch jene Solidarität zu schätzen wissen, die sich in Kritik äußert. Wir sind keine Erwählten, wir sind Gewählte. Deshalb suchen wir das Gespräch mit allen, die sich um diese Demokratie mühen.
Die reformfreudige sozialliberale Koalition fand Beamte, Wissenschaftler und zahlreiche Gruppen, die auf eine politische Initiative vorbereitet waren, und diese wurde zu Beginn der 70er Jahre von der Regierung auch angeboten. Neue Gesetze gaben dem Umweltschutz eine wesentlich größere Bedeutung. 1974 wurde ein Umweltbundesamt eingerichtet und es gab Fördermittel für die Umweltforschung. Die neue Richtung wurde im öffentlichen Bewusstsein durch gleichzeitige globale Initiativen verstärkt. Der Europarat bestimmte das Jahr 1970 zum Europäischen Naturschutzjahr. Es war außerdem die Zeit, als zum ersten Mal der Earth Day in den USA gefeiert wurde und in Stockholm eine UN-Konferenz tagte, um sich auf 1972 vorzubereiten, das Weltjahr für die Umwelt. Und 1972 veröffentlichte der Club of Rome seinen Bericht zur Lage der Menschheit »The Limits of Growth«, dessen deutsche Übersetzung im selben Jahr auch in der Bundesrepublik erschien. Das Thema gewann an Zugkraft. Die Medien berichteten jetzt regelmäßig über die Bonner Umweltpolitik, die für eine bislang zwar interessierte, aber diffuse Wählerschaft einen Sammelpunkt darstellte.
Viele junge Deutsche wollen nicht mehr so leben wie ihre Eltern, was entsprechende Reaktionen provoziert.
Wenn ich eine Tochter hätte, die mit so einem Junge ging, wisst ihr, was ich mit der machen würde? Und wenn sie mich einsperren würde? Glauben Sie das? Die würde ich halb lahm schlagen. Glauben Sie mir das?
Richtige Schweine sind das. Die müssen sich erstmal sauber waschen.
Die gehören ins Arbeitshaus, beziehungsweise mit Knüppeln nur hier runterjagen. Anders werden die gar nicht mehr, sind die gar nicht mehr groß zu kriegen. Bei Adolf hat sowas nicht gegeben.
Ich habe selbst einen 14-jährigen Sohn und wenn der so rumlief wie die hier, den würde ich totschlagen.
Ja, wir hörten David Blackburns Eroberung der Natur am heutigen Nachmittag hier auf Radio Jerewan. Und mit dem Aufbruch eines neuen Naturschutzgedankens und deren dunkle Kehrseiten wollen wir uns auch in 2 Wochen beschäftigen, dann mit der quasi aufkeimenden grünen Bewegung in der Bundesrepublik Deutschland und der unabhängigen Umweltbewegung in der DDR. Bis dahin verabschiede ich mich, mein Name Ralf Wendt. Ciao.
Wenn er des Abends durchs Gebirge wandelt und segnet Alm und Aum mit gütiger Hand, dann jubeln alle Kühe rings nur ihm zu, dem stärksten Mann vom starken Bayernland. Er blickt so menschlich, hat so sanfte Augen, vor ihm verbeugt sich flüsternd die Natur. Selbst wilde Tiere winseln nach Gesetzen, wenn sie den Menschen sehen mit Abitur. Von außen streng, doch innerlich empfindsam, tät er wohl keiner Fliege was zuleid. Als er ein Schießgewehr berührte, wäre ihm fast die Hand verdorret seiner Zeit. Er ist und bleibt moralisch unantastbar, in sowas kennt er keinen Kompromiss. In Staatsaffären war er nie verwickelt. Und auch sein Onkel heißt nicht Alois. Er hat noch nie das Parlament belogen. Wer je ein diesbezüglicher Verdacht auf ihn gefallen, hätte er freiwillig mit der Politkarriere Schluss gemacht. Er ist der schärfste Gegner der Konzerne. Die Unternehmer hasst er wie die Pest. Er würde sich persönlich nie bereichern, was ihn so dünn und hungrig aussehen lässt. Das bisschen Geld für seine alten Tage hat er verdient mit Geisteswissenschaft. So lernte er ein Stück des Abgrunds kennen, der zwischen Kapital und Arbeit klafft. Nun flucht er auf den Imperialismus, kämpft für den Frieden, wo er irgend kann. Es heißt, dass Rüstungslobbyisten zittern. Wenn er sie sieht, greift er sie tätlich an. Nur den Entrechteten gilt seine Liebe. Er streitet für des kleinen Mannes Glück. Ein wahrer Freund der Arbeiterbewegung. In dieser Hinsicht gleicht er Friedrich Frick. Genau wie er will er den Sozialismus. Den denkt er sich natürlich national. Sozialistisch denkt er sich das Ganze. Doch andererseits natürlich national. Und wenn er abends durchs Gebirge wandelt, kömmt einen bängliche Besorgnis an, dass dieses edlen Mannes steiler Aufstieg durchs niedere Volk verhindert werden kann.
Hier ist Radio Jerewan.
Radio Jerewan.
Radio Jerewan auf Radio Korax.
Radio Korax.
Come on! Intensify the treatment.
Once fit the rhythm of the sound and vision to the pattern of his brain waves,
Diff.
I think it can make for a much deeper response.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.